Die Geschichte von Hatim. Ein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Man erzählt, als Hatim starb, wurde er auf dem Gipfel eines Berges beerdigt. Und man baute auf seinem Grab zwei Wasserbehälter mit steinernen Figuren, die Mädchen mit herabfallenden Haaren darstellten. Und am Fuße des Berges floss ein Bach. Immer wenn Wanderer dort lagerten, hörten sie die ganze Nacht durch ein Geräusch und Gemurmel. Aber als es Tag wurde, sahen sie nichts als die steinernen Mädchen. Eines Tages, als ein König die Nacht auf diesem Grabmal zubrachte, sagte man ihm: »Das ist Hatims Grab. Hier sind die zwei Behälter mit den steinernen Mädchen. Und wenn Wanderer hier übernachten, vernehmen sie einen großen Lärm und großes Geschrei.« Der König sagte scherzend: »Nun, Hatim, diese Nacht sind wir deine Gäste. Aber wisse auch, dass wir recht ausgehungert sind.« Er schlief danach ein wenig ein, erwachte aber bald wieder, rief seine Leute zu sich und bat sie, ihm sein Kamel zu bringen. Aber das Kamel war so in Zuckungen verfallen, dass sie es schnell schlachten mussten, um es noch essen zu dürfen. Als sie ihren König fragten, was das zu bedeuten hatte, sagte er ihnen: »Mein Auge war geschlossen, und doch sah ich Hatim mit einem Schwert auf mich zukommen und hörte, wie er mir sagte: „Warum besuchst du mich, wenn ich nichts zu geben habe?" Hierauf schlug er mein Kamel mit dem Schwert, und hättet ihr es nicht geschlachtet, so wäre es gestorben.« Am folgenden Morgen bestieg er das Kamel eines seiner Freunde und nahm denselben hinter sich. Gegen Mittag begegnete ihnen jemand, der auf einem Kamel ritt und ein anderes an der Hand führte. Sie fragten ihn: »Wer bist du?« Der antwortete: »Ich bin Adi, der Sohn Hatims. Wo ist der König unter euch?« Als man ihm den König zeigte, sagte Adi: »Nimm dieses Kamel als Ersatz für das Kamel, das mein Vater für dich geschlachtet hat.« Der König fragte erstaunt: »Wer hat dir das gesagt?« Adi antwortete: »Mein Vater hat mich im Traum besucht und mir gesagt: „Sieh, Adi, ein König wollte mein Gast sein. Da habe ich ihm sein Kamel geschlachtet. Drum bringe du ihm jetzt ein anderes für seine Reise, denn ich habe nichts.« Der König nahm das Kamel, setzte darauf seine Reise fort und bewunderte Hatims Großzügigkeit selbst nach seinem Tode.
Die Geschichte des persischen Königs mit seinem Falken. Ein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Ein persischer König, der ein großer Jagdliebhaber war, hatte einen Falken, der ihm so ans Herz gewachsen war, dass er ihn bei Tag und Nacht in seiner Nähe hatte und sogar auf der Hand herumtrug. Jedes Mal, wenn er auf die Jagd ging, nahm er ihn mit sich und gab ihm aus einer goldenen Schale zu trinken, die er dem Raubvogel um den Hals hing. Eines Tages kam der Oberjäger zu ihm und meldete ihm, es sei alles zur Jagd bereit. Der König machte sich auf, nahm den Falken in die Hand und zog mit seinen Leuten in ein Tal, wo die Jäger einen riesengroßen Kreis bildeten. Da entdeckten sie eine Gazelle innerhalb des Kreises, und der König sagte: »Ich töte denjenigen, an dessen Seite die Gazelle entwischt.« Der Kreis zog sich daraufhin enger zusammen, und siehe da, die Gazelle trat auf den König zu, stellte sich auf die Hinterfüße und legte die Vorderfüße auf die Brust, als wollte sie vor dem König die Erde küssen. Der König neigte sich zur Gazelle hin. Diese machte aber einen Sprung über seinen Kopf hinweg und befand sich im Freien. Als der König sich nun wieder seinen Leuten zuwandte, bemerkte er, wie sie sich mit ihren Augen Zeichen gaben und ihn erst anblickten. Er fragte seinen Wesir, was das bedeuten sollte. Dieser antwortete: »Sie geben einander zu verstehen, dass du denjenigen mit der Todesstrafe bedroht hast, der die Gazelle entwischen lässt, und nun bist du selbst an ihrer Flucht schuld.« Da schwor der König bei seinem Haupte, er werde die Gazelle verfolgen, bis er sie gefangen habe. Sofort setzte er ihr mit dem Falken nach und nur kurze Zeit später hatte der Falke die Gazelle erwischt und ihr die Augen ausgepickt. Dann nahm er die Gazelle, zog die Haut ab und befestigte sie an seinem Sattelknopf. Dies geschah an einem heißen Tag in einer wasserlosen Wüste, so dass der König und sein Pferd an großem Durst litten. Da sah er einen Baum, an welchem eine fette Flüssigkeit wie Wasser herablief. Er sammelte sie in einem Schlauch, den er mit sich führte, und füllte die Schale damit, die der Falke am Hals trug, und stellte sie vor sich hin. Doch der Falke wackelte mit dem Schnabel daran und stürzte sie um. Der König füllte die Schale zum zweiten Mal und stellte sie vor den Falken, weil er glaubte, er sei durstig und habe trinken wollen. Aber auch diesmal stieß er sie mit dem Schnabel um. Der König war wütend über den Falken, füllte die Schale zum dritten Mal und reichte sie dem Pferd. Aber der Falke kippte sie mit seinen Flügeln um. Da sprach der König: »Du verwünschter Vogel, du hast mich, dich selbst und das Pferd vom Trinken abgehalten.« Und er schnitt dem Falken mit dem Schwert die Flügel ab. Der Falke schaute mit seinem Kopf zu dem Baum, unter dem der König saß. Dieser blickte hinauf und sah eine Schlange und überzeugte sich, dass die Flüssigkeit das von ihr ausströmende Gift war. Jetzt bereute er es, dem Falken die Flügel abgehauen zu haben, und kehrte auf seinem Pferd mit der Gazelle zur Stelle zurück, wo er sein Gefolge zurückgelassen hatte. Er gab die Gazelle dem Koch, setzte sich dann auf den Thron mit dem Falken auf der Hand, der aber in diesem Moment einen schmerzlichen Ton von sich gebend tot zur Erde fiel. Der König ergoss sich in Klagen darüber, dass er den Falken getötet hatte, obwohl der ihm das Leben gerettet hatte. Dies war die Geschichte des persischen Königs. Die Geschichte des Emirs Chalid. Ein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Einst kamen mehrere Leute und schleppten einen jungen, schönen Mann zu ihrem Emir Chalid. Der junge Mann sah sehr vornehm aus und sein Benehmen zeigte, dass er sehr gebildet, würdevoll und anständig war. Chalid fragte die Leute, was sie von diesem jungen Mann wollten. Sie sagten: »Er ist ein Dieb, den wir gestern in unserem Haus gefangen haben.« Als Chalid ihn betrachtete und sein feines und ehrwürdiges Aussehen bemerkte, befahl er den Leuten, den Mann loszulassen. Er näherte sich ihm und fragte ihn, ob er wirklich ein Dieb sei. Der antwortete: »Es ist so, wie Sie sagten. Ich bin heute ein Dieb gewesen.«
»Und was hat dich dazu bewogen? Du siehst so vornehm aus.«
»Die Gier nach Geld war es, die mich verdorben hat.« Chalid dachte eine Weile über diesen Vorfall nach. Dann ließ er den Jüngling näher treten und sagte:
»Dein eigenes Geständnis lässt mich vermuten, dass du kein gewöhnlicher Dieb bist, sondern dass du etwas anderes im Sinne gehabt hast. Erzähle mir nur dein Abenteuer.«
Der Jüngling machte große Augen.
»Oh, Emir, ich weiß aber nichts zu erzählen, als dass ich in das Haus dieser Männer gegangen bin und Geld gestohlen habe. Sie haben mich auf frischer Tat ertappt, mir das wieder weggenommen und mich hierher zu dir geführt.«
Chalid ließ den Jüngling einsperren und in ganz Basra ausrufen: »Wer sehen will, wie einem Dieb die Hand abgehauen wird, der soll sich morgen früh hier einfinden.« Als der junge Mann in Ketten im Kerker lag, seufzte er und sprach ein paar Verse vor sich hin. »Chalid hat mir gedroht, er werde mir die Hand abhauen lassen, wenn ich ihm meine Geschichte nicht erzähle. Ich aber sage, niemals werde ich die Liebe bekennen, die mein Herz verbirgt. Lieber soll man mir wegen meines Geständnisses die Hand abhauen, als dass alles herauskommt.«
Die Wächter, die diese Verse hörten, gingen zu Chalid und gaben ihm Nachricht davon. Chalid ließ ihn, sobald die Nacht heranbrach, zu sich kommen und fand in seinem Gespräch mit dem jungen Mann so viel Geist und Bildung, dass er ihn liebgewann und ihm Speisen reichen ließ. Nachdem er sich eine Weile mit ihm unterhalten hatte, sagte er:
»Ich weiß, dass du etwas anderes als einen Diebstahl begangen hast. Wenn also morgen der Richter und das Volk sich versammeln, so streite den Diebstahl ab und bringe etwas vor, das die Strafe von dir abwendet.«
Danach ließ ihn Chalid wieder ins Gefängnis bringen. Am folgenden Morgen versammelten sich alle Leute, um die Hand des Diebes abhauen zu sehen. Ganz Basra war auf den Beinen, und auch der Emir Chalid erschien auf seinem Pferd mit den angesehensten Männern der Stadt. Dann kamen die Richter. Und endlich wurde der junge Mann herbeigeholt, der beschämt den Blick auf seine Fesseln richtete. Niemand blieb ungerührt bei diesem Anblick, und die Frauen erhoben ein lautes Wehgeschrei. Chalid ließ die Frauen zum Schweigen bringen und sagte zum Gefangenen: »Diese Leute behaupten, du seist in ihr Haus eingedrungen, um sie zu bestehlen. Hast du vielleicht weniger als den vom Gesetz bestimmten Wert gestohlen?« »Nein, ich habe sogar mehr gestohlen.« »Aber du hast vielleicht irgendeinen Anteil an dem, was du gestohlen hast? Gehörte dir etwas davon?«
»Nein, ich habe gar kein Recht darauf.«
Chalid wurde zornig, dass der junge Mann nicht mit der Wahrheit herausrücken und das harte Urteil abwenden wollte. Nun ließ er einen Metzger rufen, um dem Angeklagten die Hand abzuschneiden. Dieser hatte schon das Messer ergriffen und die Hand nach dem Jüngling ausgestreckt, als ein schmutzig gekleidetes Mädchen aus den Reihen der Frauen hervortrat und zu dem Jüngling hinlief. Sie rief mit lauter Stimme:
»Ich beschwöre dich, o Emir, übereile dich nicht mit der Vollstreckung deines Befehls, bis du dieses Briefchen gelesen hast.«
Sie überreichte ihm ein Briefchen, das folgende Zeilen enthielt: »O Chalid, dieser Mann ist ein Sklave seiner Leidenschaft. Die Pfeile meiner Blicke haben ihn dahingestreckt. Er ist liebeskrank, und für sein Übel gibt es kein Heilmittel. Ich will gestehen, was er verleugnet, um den Ruf seiner Geliebten zu schonen. Lass ab von dem unglücklichen Jüngling, der so edel liebt und kein Dieb ist.«
Als Chalid diesen Brief gelesen hatte, seufzte er, zog sich von seinem Gefolge zurück und ließ das Mädchen zu sich kommen. Auf sein Verlangen erzählte sie ihm, dass dieser Jüngling sie liebe und auch von ihr geliebt werde und dass er sie des Nachts besuchen wollte und einen Stein in das Haus warf, um ihr ein Zeichen von seiner Nähe zu geben.
»Aber das Geschick wollte, dass mein Vater und meine Schwestern hörten, wie der Stein ins Haus fiel und dass sie alle herbeikamen. Als er sie aber kommen hörte, packte er schnell Waren zusammen, um für einen Dieb gehalten zu werden. Auch in deiner Gegenwart gab er sich lieber als Dieb aus, als mich zu verraten. So groß ist sein Edelmut.«
Chalid rief den Jüngling zu sich und küsste ihn. Dann ließ er auch den Vater des Mädchens rufen und sagte ihm:
»Wir wollten diesem Jüngling die Hand abhauen, aber nun schenke ich ihm 10.000 Dinare, weil er seine Hand opfern wollte, um deine und deiner Tochter Ehre zu schonen. Auch deiner Tochter schenke ich 10.000 Dinare und wünsche, dass du sie ihm zur Frau gibst.«
»Dein Wunsch werde erfüllt, o Emir«, rief der Vater des Mädchens. »Ich gebe meine Einwilligung zu dieser Ehe.«
Da sagte Chalid zum Jüngling: »Ich gebe dir das hier anwesende Mädchen mit ihrer und ihres Vaters Einwilligung zur Gattin und schenke ihr 10.000 Dinare als Morgengabe.«
Der Jüngling dankte dem Emir und führte seine Geliebte in sein Haus. Und alle Leute gingen freudig auseinander. So war der Anfang dieses Tages traurig, das Ende aber sehr erfreulich.
Als aus einer Biene ein Ochse wurde. Ein Märchen aus Südostasien. Ein Mann namens Mahaka wettete eines Tages mit einem Adligen, dass er aus einer Biene einen Ochsen machen kann. Der lachte ihn aus. Doch Mahaka holte ein Bambusrohr, steckte eine Biene hinein, nahm den Bambus auf die Schulter, zeigte ihn überall herum und rief: »Hey, Leute, seht euch meinen Ochsen an! Seht euch meinen Ochsen an!« So marschierte er den ganzen Tag über von einem Dorf zum anderen und trug den Bambus auf der Schulter. Gegen Abend machte er in einem Haus, in dem er schon gewesen war, eine Pause. Als die Leute ihn sahen, fingen sie an, ihn zu verhöhnen und riefen:
»Hallo, da ist ja Mahaka! Mahaka ist da!«
»Jawohl, so heiße ich«, antwortete er. »Wisst ihr das noch nicht?«
Und wieder rief er:
»Hey, Leute, seht euch meinen Ochsen an! Seht euch meinen Ochsen an!«
Dabei zeigte er ihnen die Biene.
»Wo sollen wir denn dein Vieh die Nacht über unterstellen?«
fragte ihn der Herr des Hauses belustigt.
»Bringt es dahin, wohin es gehört«, antwortete Mahaka.
Der Mann brachte die Biene zu den Hühnern, die sie sofort mit den Schnäbeln zerhackten. Als er am nächsten Morgen das Tier wiederholen wollte, war es tot. Der Wirt geriet in helle Aufregung und sagte zu seinem Gast:
»Mahaka, Mahaka, dein Vieh ist tot!«
»Wer es tötet, gehört dafür mir«, Dummes Zeug, das fehlte noch.
Schön, erwiderte Mahaka, dann gib mir genau solch eine Biene wieder. Sonst gehört mir der, der sie getötet hat.
Der Herr des Hauses war damit einverstanden, dass Mahaka die Biene durch ein Huhn ersetzt bekam. Am nächsten Tag verließ Mahaka das Dorf, das Huhn hatte er unterm Arm, und gemächlich marschierte er seines Wegs. Als die Sonne unterging, trat er in das Haus eines vornehmen Mannes, der viele Kinder hatte.
»Hallo, Mahaka! Hallo, Mahaka!« riefen sie.
»Jawohl, ich heiße wirklich Mahaka. Da kennt ihr mich also schon. Schaut euch mal meinen Ochsen an!«
Und dabei zeigte er auf das Huhn.
»Wo sollen wir das Huhn unterbringen?« fragte der Hausherr.
»Bringt es dahin, wohin es gehört.«
Die Kinder griffen das Huhn und setzten es bei den Enten aus. Doch die bissen es tot, denn sie duldeten nichts Fremdes bei sich.
»Ich werde die mitnehmen, die mein Vieh getötet hat«, sagte Mahaka.
Und dabei rollte er so fürchterlich mit den Augen, dass dem Hausherrn Angst und Bange wurde und er ihm für das Huhn eine prächtige Ente gab. Am Abend bat Mahaka um ein Nachtlager bei einem Mann, der Truthähne züchtete.
»Bitte, schaff mein Vieh dahin, wohin es gehört«, sagte er zu ihm.
Die Kinder brachten die Ente zu den Truthähnen, und am nächsten Morgen war sie tot. Mahaka drohte, und der Mann schenkte ihm einen schönen Truthahn. Mahaka tat ihn in einen Korb und wollte die nächste Nacht bei einem Mann verbringen, der Hammel hatte.
»Setz mein Vieh dahin, wo sein Platz ist.«
Man brachte den Truthahn in die Ecke des Geheges, wo die Hammel eingesperrt waren. Doch die Hammel meinten, in dem Korb wäre Gras, so rannten sie in der Nacht überall mit den Hörnern gegen den Korb, um ihn zu zertrümmern. Das überlebte der Truthahn nicht.
»Ich bin nicht eher zufrieden«, sagte Mahaka und spielte dabei den wilden Mann, »bis man mir den übergeben hat, der meinen Truthahn getötet hat.«
»Eigentlich trifft die Schuld nicht mich«, antwortete der Mann mit den Hammeln. »Aber wir wollen uns nicht streiten. Nimm einen Hammel mit.«
Und jetzt kommt es. Gegen Abend kehrte Mahaka bei einem Mann ein, der viele Ochsen besaß. Der Hammel wurde bei den Ochsen in eine Ecke gesperrt. In der Nacht aber stand Mahaka auf, begab sich in den Ochsenstall, tötete selbst den Hammel und bestrich die Hörner des Ochsen mit dem Blut, sodass die ganz rot waren. Dann legte er sich wieder hin und schlief bis in den hellen Tag hinein. Als er aufgestanden war, tat er so, als ob er seinen Hammel holen wollte. Als er ihn aber tot vor sich sah, überhäufte er den Hausherrn mit schwersten Vorwürfen.
»Der Bulle hat mir meinen Hammel getötet, und dafür soll er mir gehören. Und wenn ihr damit nicht einverstanden seid, dann werde ich euch verklagen.«
Nach langem Hin und Her musste der Ochsenbauer nachgeben und gab Mahaka den Ochsen mit. Mahaka suchte nun den Adligen auf, mit dem er gewettet hatte, erzählte ihm seine Fahrten und Abenteuer und von den Listen, die er angewandt hatte, um die Biene in einen schönen Ochsen zu verwandeln. Da musste der Adlige ihm auch noch den Wettpreis auszahlen.
Als die Vögel einen König kürten. Ein Märchen aus Südostasien. Einmal saßen die Vögel alle beisammen und ratschlagten, wie sie ihren König küren sollten. Sie redeten lange hin und her. Schließlich einigten sie sich und sagten, »Wir wollen zum Himmel emporfliegen. Wem es gelingt, bis an den Himmel heranzukommen und ein Stückchen der Himmelswand mitzubringen, der soll unser König sein.« Alle Vögel stimmten dem Vorschlag bei. Der schlaue Kolibri holte sich vor dem Wettflug ein Stückchen weißglänzende Rinde von einer Palme, und dieses Stückchen versteckte er zwischen seinen Flügeln. Auf ein Zeichen hin flogen die Vögel zum Himmel empor. Unterwegs wurde der Kolibri ziemlich müde und sagte,
»Ich kann nicht mehr, ich kann nicht weiter. Buseros, nimm mich auf deinen Rücken.«
Gesagt, getan. Der Buseros spürte den Kolibri nicht im Geringsten. Schließlich war es auch mit den Kräften des Buseros und der anderen Vögel zu Ende. Sie waren zu sehr erschöpft. Einer nach dem anderen kehrte um und flog wieder zur Erde zurück. Als der Buseros heimfliegen wollte, flog der Kolibri auf und rief den anderen Vögeln zu.
»Was? Ihr wollt schon wieder nach unten? Voran, folgt mir doch!«
Die Vögel waren jedoch zu müde, um ihm noch weiter folgen zu können. Der Kolibri flog also alleine weiter, doch erreichte auch er den Himmel nicht.
Schließlich kehrte er um, flog zur Versammlung zurück und zeigte den anderen triumphierend das Stückchen Baumrinde.
»He, schaut her! Ihr habt's nicht gekonnt! Nur ich hab's bis zum Himmel geschafft! Seht, hier ist ein Stückchen von der Himmelswand!«
Viele Vögel, auch der Buseros, sprachen da.
»Was? Wir haben es alle nicht bis zum Himmel geschafft und nun will ein so winziger Wicht den Himmel erreicht haben und gar unser König sein?«
Und sie redeten wieder alle miteinander und sagten,
»Wir lassen uns diesen König nicht gefallen. Wir werden ihn verjagen, denn ein solcher Knirps kann doch nicht über uns herrschen.«
So jagten die Vögel den Kolibri fort. Er musste fliehen und verkroch sich in ein Mauseloch. Da konnten die Vögel ihm nicht beikommen. Sie beriefen daraufhin eine neue Versammlung. Es sollte ein Wächter gewählt werden. Und die Eule wurde zum Wächter bestellt. Sie hatte die größten Augen. Sie sollte das Mauseloch bewachen. Als sie dies eine Weile getan hatte, wurde sie schläfrig. Sie nickte mit dem Kopf, tiefer, immer tiefer, und schlief irgendwann ganz fest ein. Als der Kolibri das merkte, kam er schnell aus dem Loch heraus und flog fort. Bald kamen die Vögel und fragten,
»Weshalb hast du nicht Wache gehalten und aufgepasst?«
Die Eule gab ihnen keine Antwort, sondern flog davon. Da taten sich die Vögel zusammen und jagten jetzt hinter der Eule her. Doch sie versteckte sich in einem Dickicht aus Lianen, Winden und Kriechern. So konnten die Vögel nicht an sie herankommen. Aber auch die Eule darf sich seitdem nicht mehr am Tage sehen lassen. Sie fliegt nur noch bei Nacht, denn sie fürchtet ihre Feinde.
Der Klatsch der Tiere. Ein Märchen aus Südostasien. Es waren einmal drei Tiere, Frau Frosch, Frau Maus und Frau Kakerlake. Sie wohnten zusammen in einem Haus, waren Freundinnen und duzten einander. Eines Tages waren sie wieder einmal beisammen, als die Maus fortging, um Pipi zu machen. Da fing Frau Frosch an, schlecht über Frau Maus zu sprechen. »Ach, meine liebste Frau Kakerlake, unsere Freundin, Frau Maus, hat eine gar spitze Schnauze. Die hat sie vom Stehlen, denn sie stiehlt uns allen das Saatkorn.« Die Maus hatte aber alles gehört. Erst weinte sie. Gleich danach kam ihr der Zorn hoch. Sie ging wieder zu den beiden anderen und fragte, »Sagt mal, ich habe eine spitze Schnauze, und die habe ich, weil ich euch allen euer Saatkorn stehle, nicht wahr?« Die beiden antworteten, »Nein, liebste Frau Maus, wir hatten dir doch nichts Böses nachgesagt. Du hast uns ganz verkehrt verstanden. Wir haben nur davon gesprochen, dass unsere liebe Frau Maus die spitze Schnauze bekam, weil sie so fleißig ist und den allerbesten Riecher für verborgene Schätze hat.« Nun musste sich auch Frau Frosch für eine Weile entfernen. Ihr wisst schon, mal für kleine Frösche, aufs Klo. Da regte sich die Lästerzunge der Maus und sie sagte, »Ach, meine liebste Frau Kakerlake, haben Sie gesehen, wie die Pfötchen unserer lieben Freundin Frau Frosch ganz schmal geworden sind? Das kommt vom vielen Springen auf die Steine. Auch sind ihre Schenkel ganz platt geworden, weil sie so viel auf den Steinen sitzt.« Frau Frosch hatte die beiden jedoch belauscht, und als sie zurückkam, sagte sie, »Was sagt ihr? Ich habe wegen des vielen Springens so magere Schenkel bekommen?« Die anderen antworteten, »Aber liebste Freundin, wer redet denn nur solch ein dummes Zeug? Wir meinten, deine Schenkel wären so platt geworden, weil du uns so fleißig Fliegen zum Nachtisch besorgst.« Danach musste Frau Kakerlake mal um die Ecke. Da schwatzten und klatschten die beiden anderen Frauen und lästerten, »Aber Liebste, unsere Freundin, Frau Kakerlake, die hat doch nur deshalb solch glatte Haut, weil sie in jedermanns Kisten und Kasten herumkriecht.« Das hatte Frau Kakerlake gehört und sagte, als sie wieder bei ihnen war, »Was meintet ihr? Ich bin so glatt, weil ich in jedermanns Kiste herumkrieche?« »Aber nein«, antworteten die beiden, »wir redeten davon, dass du so fleißig nach dem Rechten siehst und dir keine Kiste unbekannt ist und du dich überall auskennst.« Und das nächste Mal wollten sie sich in einer Kiste treffen, gemütlich auf Steinen sitzen und gemeinsam ein Säckchen Saatkorn genießen.
Sonne, Mond und Hahn. Ein Märchen aus Südostasien. Die drei Götterkinder Sonne, Mond und Hahn lebten als Brüder anfangs einträchtig und zufrieden beieinander. Eines Tages ging die Sonne einmal aus, Mond und Hahn blieben im Haus. Da befahl der Mond dem Hahn, er möchte die Rinder hereinholen, doch der weigerte sich. Der Mond wurde daraufhin böse, fasste den Hahn beim Schopf und warf ihn auf die Erde hinunter. Als die Sonne heimkam, erzählte der Mond ihr den Vorfall. Die Sonne war sehr betrübt und sagte, »Du magst nicht in Eintracht leben. Schön. Dann will ich auch nicht mehr mit dir zusammen sein. Fortan gehört dir die Nacht, und du darfst erst am Abend ausgehen. Der Tag jedoch ist mein. Und der Hahn wird mich niemals vergessen, denn ich habe ihn nicht vertrieben und noch immer lieb. Auch will ich's nicht haben, dass er ausgeht oder kräht, wenn du noch unterwegs bist.« Der Hahn befolgte die Anweisungen der Sonne. Allemal, wenn die Sonne morgens aufstand, dann freute er sich, sie zu sehen. Er erinnerte sich daran, dass sie sein älterer Bruder war. Er schaute sie an und rief unaufhörlich den Tag über,
»Sieh an, mein älterer Bruder, sieh da!«
Und wenn die Sonne untergegangen und der Mond an der Reihe war, dann begab sich der Hahn schnell ins Haus, um den Mond nicht sehen zu müssen.
Mensch und Mücke. Ein Märchen aus Südostasien. Herr Olombilona und die Mücke Nekihica hatten Gefallen aneinander, also schlossen sie Blutsbrüderschaft. Und als Nekihica vom Blut des Herrn Olombilona trank, mundete ihr dies vortrefflich. Und so erzählte sie nachher den anderen Mücken, »Wir mühen uns alle ab, Blut ausfindig zu machen. Da wollen wir künftig doch nicht das unseres Bruders Olombilona vergessen, das wirklich ausgezeichnet schmeckt.« Eine andere Mücke antwortete, »Lasst uns ihn besuchen und einmal sein Blut probieren. Dann ersparen wir ihm die Mühe, uns Reis zu kochen, Wasser zu holen und ihn zu waschen. Wir bitten ihn dann nur um ein recht einfaches Mahl.« Herr Olombilona war eingeschlafen und schnarchte, als die Besucher bei ihm erschienen. Sie baten nach allen Regeln des Anstandes um Eintritt, doch Herr Olombilona hörte sie nicht und antwortete nicht. »Bzzz, bzzz, bzzz«, machten die Mücken. »Lasst uns hineingehen.« Damit flogen sie hinein, ließen sich auf dem Menschen nieder und tranken sein Blut. Plötzlich fuhr Herr Olombilona aus dem Schlaf auf und rief wütend, »Wartet, ich werde euch erwischen. So benehmt ihr euch also einem Blutsbruder gegenüber?« Und tapp, tapp, streckte er eine Mücke nach der anderen nieder. Seither, so wird erzählt, sind Menschen und Mücken keine Freunde mehr. Sieht der Mensch eine Mücke, schlägt er sie tot. Trifft aber die Mücke einen Menschen, sticht sie ihn und saugt sein Blut.
Die Geschichte vom berühmten und tapferen Ritter Ilja. Ein Märchen aus Russland. In der berühmten Stadt Murom lebte ein Bauersmann. Der hatte einen geliebten Knaben mit dem Namen Ilja, der Muromer. Dieser war an den Stuhl gefesselt. Er konnte nicht gehen, 30 Jahre lang. Doch da fing er an, gesund auf den Füßen zu wandeln und fühlte in sich große Kraft, machte sich eine kriegerische Rüstung und einen stählernen Spieß, sattelte sein Pferd, ging zu seinem Vater und zu seiner Mutter und bat sie um ihren Segen. »Mein Herr Vater und meine Mutter, entlasst mich, damit ich den Fürsten von Kiew begrüßen kann.« Sein Vater und seine Mutter gaben ihm den Segen, nahmen ihm einen schweren Eid ab und sprachen, »Geh geradewegs in die Stadt Kiew und tue kein Unrecht auf deinem Wege. Vergieße nicht umsonst Blut.« Ilja, der Muromer, nahm Abschied von beiden Eltern, machte sich auf den Weg und ging so weit in einen finsteren Wald, bis er auf ein Lager von Räubern traf. Die Räuber erblickten Ilja, den Muromer, und in ihren Herzen entbrannte räuberische Lust.
»Lasst uns das Ross wegnehmen, denn es ist so schön, wie wir es noch nirgends gesehen haben. Und jetzt sitzt auf so gutem Ross ein unbekannter Mensch.«
Und sie begannen, Ilja den Muromer anzuhalten. Sie waren 25 Mann. Ilja hielt sein Pferd an, nahm aus seinem Köcher einen trockenen Pfeil, legte ihn auf den straffen Bogen und schoss den trockenen Pfeil ab, aber auf den Boden, so dass er damit die Erde fast 3 Meter tief aufriss. Als die Räuber dies sahen, waren sie entsetzt, fielen auf die Knie und sprachen:
»Herr, guter Jüngling, wir ergeben uns. Nimm Schätze von uns, so viel dir beliebt, und bunte Kleider und Pferde, so viel du magst.«
Ilja lächelte und sprach: »Was soll ich mit euren Schätzen anfangen? Wenn ihr aber am Leben bleiben wollt, so wagt in Zukunft so etwas nicht wieder.« Und er zog weiter auf der Straße, die in die berühmte Stadt Kiew führte, und kam vor die Stadttore von Tschernigow. Und vor dieser Stadt stand ein feindliches Heer, so stark, dass man es nicht zählen konnte, und sie wollten die Stadt zerstören und den Fürsten verjagen. Vor dieser Streitkraft erschrak Ilja, aber er warf alle seine Sorgen hinter sich und entschloss sich zu kämpfen. Er fing an, das Heer mit dem Wurfspieß zu schlagen. Damit zerstreute er das ganze Heer, nahm den Fürsten des feindlichen Heeres gefangen und führte ihn in die Stadt Tschernigow. Da kamen ihm die Bürger entgegen, voran ging der Fürst selbst. Sie dankten Ilja, dass er die Stadt gerettet hatte, und führten ihn in den Palast. Dort bereiteten sie einen großen Schmaus zur Feier des Tages. Dann ritt Ilja der Muromer nach Kiew, die gerade Straße entlang. Hier hatte der Räuber Nachtigall seit 30 Jahren das Sagen. Er ließ weder Reiter noch Fußgänger vorüberziehen, ohne sie zu überfallen. Gefürchtet war sein räuberisches Pfeifen. Ilja war nun auf diesem Weg, aber der Räuber Nachtigall ahnte wohl sein nahes Unglück, und als Ilja nur noch 40 Meter weit von ihm entfernt war, ließ er sein starkes, räuberisches Pfeifen erschallen. Aber Ilja machte das nichts aus. Sein Heldenherz erschrak nicht, und als er noch 20 Meter entfernt war, da pfiff der Räuber so stark, dass das Ross, auf dem Ilja saß, auf die Knie stürzte. Da ging Ilja zu Fuß die letzten Schritte weiter, bis zum Räubernest, das auf 12 Eichen gebaut war. Und der Räuber Nachtigall erblickte den russischen Helden, pfiff aus aller Kraft und wollte ihn töten. Ilja der Muromer nahm seinen straffen Bogen ab, legte auf ihn einen trockenen Pfeil, ließ ihn fliegen in das Räubernest und traf den Räuber ins rechte Auge. Der Räuber Nachtigall fiel aus seinem Nest herab wie ein reifer Apfel vom Baum. Ilja nahm den Räuber Nachtigall, band ihn fest an seinen Steigbügel und ritt zur berühmten Stadt Kiew. Auf dem Weg stand der Palast des Räubers, und als er an diesem vorüberritt, schauten aus den offenen Fenstern die Töchter des Räubers. Die jüngste schrie:
»Da kommt unser Vater geritten und bringt einen Bauern an seinen Steigbügel gebunden!«
Aber die Älteste schaute genauer hin und fing an, bitterlich zu weinen.
»Das ist nicht unser Vater, der dort reitet, sondern ein unbekannter Mensch. Und der führt unseren Vater mit sich.«
Und sie schrien ihren Männern zu:
»Reitet diesem Bauern entgegen und nehmt ihm unseren Vater weg! Lasst keine Schande über unseren Stamm kommen!«
Ihre Männer waren mächtige Ritter. Sie ritten aus gegen den russischen Ritter und hatten gute Rosse und scharfe Lanzen und wollten Ilja aufspießen. Der Räuber Nachtigall sprach zu ihnen:
»Meine lieben Schwiegersöhne, ladet keine Schande auf euch und legt euch nicht mit einem so starken Ritter an. Bittet ihn lieber, dass er zu euch ins Haus kommt und ein Glas Branntwein trinkt.«
Auf ihre Bitten kehrte Ilja im Palast ein, ohne ihre Bosheit zu ahnen. Denn die älteste Tochter hatte einen Ballen an Ketten über der Türe hochgezogen, um ihn zu erschlagen, wenn er den Palast wieder durch das Tor verlassen wollte. Ilja aber erblickte den Ballen über der Pforte, schlug ihn mit seiner Lanze ab und ritt geschwind nach Kiew. Dort suchte er den Fürstenhof auf, ging in den Palast und begrüßte den Fürsten. Der Fürst von Kiew war neugierig. »Sage mir, guter Jüngling, wie du heißt und aus welchem Reich du kommst.« »Ich werde Iljuschka genannt, mein Herr, und ich komme aus der Stadt Murom.« »Und auf welchem Wege bist du geritten?« »Aus Murom bin ich nach Tschernigow geritten und habe bei Tschernigow ein zahlloses Heer von feindlichen Angreifern geschlagen und die Stadt befreit. Von da bin ich auf geradem Wege weitergezogen und habe den gewaltigen Räuber Nachtigall gefangen und ihn auch mit mir an den Steigbügel gebunden hierher gebracht.« Aber der Fürst wurde zornig, als er diese Geschichte hörte.
»Warum betrügst du mich?«
Als dies die beiden anwesenden Helden Aljoscha und Dobrynja hörten, eilten sie hinaus, um sich zu überzeugen. Und sie versicherten sich, dass Ilja die Wahrheit gesagt hatte. Da befahl der Fürst, dem guten Ilja zur Begrüßung ein Glas Branntwein zu geben, und der Fürst hatte Lust, das Pfeifen des Räubers zu hören. Da nahm Ilja der Muromer den Fürsten und die Fürstin mit in seinen dicken Pelz unter seine Arme und befahl dem Räuber Nachtigall, nur halblaut zu pfeifen, aber er pfiff ganz laut und betäubte alle Ritter, dass sie zu Boden stürzten. Das machte Ilja so zornig, dass er den Räuber auf der Stelle tötete. Dann besiegelte er mit Dobrynja brüderliche Freundschaft. Sie sattelten ihre guten Pferde, ritten los und zogen 3 Monate umher, ohne einen Gegner zu finden. Da trafen sie einen Krüppel, der Ilja sofort erkannte.
»Erinnerst du dich nicht mehr, wie wir in einer Schule zusammen lesen lernten? Und weißt du denn eigentlich nicht, dass in der Stadt Kiew großes Elend herrscht? Ein gewaltiger Ritter, ein böser Götzendiener ist dahin gekommen. Sein Kopf ist so groß wie ein Bierkessel. Er frisst einen Ochsen auf einmal und trinkt einen Kessel voll Bier dazu aus. Der Fürst ist sehr betrübt über deine Abwesenheit.«
Da zog Ilja die Kleider des Krüppels an, ritt nach Kiew, ging auf den Fürstenhof zu und schrie mit seiner Ritterstimme:
»He da, Fürst von Kiew! Schicke dem Krüppel ein Almosen!«
Der Fürst erblickte Ilja und erkannte sofort seine Stimme.
»Ja, ein Almosen. Komm mit in meinen Palast. Ich will dir zu essen und zu trinken geben und dich mit Gold beschenken auf dem Weg.«
Da trat der Krüppel ins Zimmer und setzte sich an den Ofen. Hier saß auch der böse und gewaltige Ritter, der sich hier beim Fürsten breit gemacht hatte. Er verlangte zu essen, und man brachte dem Kerl einen ganzen gebratenen Ochsen, und er fraß ihn mitsamt der Knochen auf. Dann verlangte er zu trinken, und 27 Menschen brachten einen Kessel voll Bier. Da nahm der böse Ritter den Kessel am Henkel und leerte ihn bis auf den Grund. Darüber machte sich Ilja, der falsche Krüppel, lustig.
»Mein Vater hatte mal eine gefräßige Stute. Die hat so viel gefressen, dass sie verreckt ist.«
Damit meinte er natürlich den gefräßigen bösen Ritter. Und der wurde fuchsteufelswild.
»Was redest du da, du armer Krüppel? Du bist für mich nichts. Ich setze dich auf die flache Hand und drücke mit der anderen. Fertig!« »Die Stadt Kiew hatte mal einen großen Helden, Ilja, den Muromer. Selbst gegen den würde ich einen Kampf bestehen.«
»Hier ist er«,
sprach dieser, nahm seinen Hut ab und schlug den bösartigen Ritter damit an den Kopf, nicht zu sehr, aber doch so, dass der Kopf die Mauer des Schlosses durchbohrte. Dafür belohnte ihn der Fürst reichlich und behielt ihn an seinem Hof als den ersten und gewaltigsten Ritter.
Die Lügenprobe. Ein Märchen aus Norwegen. Es war einmal ein König, der hatte eine Tochter. Die konnte so gewaltig gut lügen, dass keiner es darin mit ihr aufnehmen konnte. Da ließ der König bekannt machen, dass derjenige, der so gut lügen könne, dass die Prinzessin nichts mehr dagegen zu lügen wüsste, seine Tochter und das halbe Königreich haben sollte. Es kamen daraufhin viele an den Hof und machten den Versuch, denn alle wollten gern die Prinzessin und das halbe Reich haben, ist ja klar. Aber sie kamen alle schlecht davon. Nun waren aber auch 3 Brüder gekommen, die wollten ebenfalls ihr Glück versuchen. Zuerst kamen die beiden Ältesten, aber es ging ihnen nicht besser als all den übrigen. Zuletzt machte sich der 3. Bruder auf, und als er ankam, traf er die Prinzessin im Stall. »Guten Tag«, sagte er. »Schönen Dank«, sagte sie. »Guter Mann, ihr habt ganz sicher bei weitem nicht einen so großen Stall wie wir. Denn wenn bei uns der Hirte an dem einen Ende steht und auf dem Bockshorn bläst, kann man's am anderen Ende nicht hören.« »Das ist was Feines, so ein großer Stall«, sagte der Jüngling. »Aber mit Verlaub, Prinzessin, unser Stall ist noch weit größer, denn wenn eine Kuh an dem einen Ende trächtig wird, kalbt sie erst an dem anderen.« Das gefiel der Prinzessin. »Aber ihr habt doch nicht einen so großen Ochsen wie wir, denn wenn auf jedem Horn ein Mann sitzt mit einer Lanze, so können sie sich doch nicht treffen, so groß ist der Ochse.« »Ach, Prinzessin, das ist ja noch gar nichts. Wir haben einen Ochsen, der ist viel größer. Wenn auf jedem Horn ein Mann sitzt und einer auf der Flöte spielt, kann der andere ihn nicht hören.«
Na schön, sagte die Prinzessin. Aber ihr habt doch nicht so viel Milch wie wir, denn wir melken unsere Milch in große Eimer und tragen sie in große Kessel hinein und machen Käse so groß wie Mühlräder. Und wir, Prinzessin, wir melken unsere Milch in große Kannen und fahren sie mit dem Wagen ins Haus und gießen sie in große Braupfannen und machen Käse so groß wie Häuser. Und dann haben wir ein buntscheckiges Mutterpferd, das den Käse zusammentritt. Einmal aber bekam es ein Fohlen mitten im Käse. Und als wir 7 Jahre davon gegessen hatten, fanden wir im Käse ein großes buntscheckiges Pferd, mit dem ritt ich zur Mühle. Aber auf dem Weg dorthin brach ihm eine Rippe entzwei. Nun wusste ich mir keinen anderen Rat und nahm eine Tanne und setzte sie ihm als Rippe ein. Und eine andere Rippe hat's nachher nicht gehabt, solange es lebte. Nur die Tanne, die wuchs dem Pferd aus dem Rücken heraus und wurde so groß, dass ich daran zum Himmel hinaufklettern konnte. An einem langen Seil ließ ich mich wieder vom Himmel hinabgleiten, und da kam ich in einem Fuchsloch an. Da saßen meine Mutter und dein Vater und reparierten Schuhe, und schneller als ich gucken konnte, schlug meine Mutter deinen Vater, dass ihm die Perücke vom Kopf flog. »Du lügst«, sagte die Prinzessin, »denn das hat mein Vater nie getan.« Und damit hatte die Prinzessin verloren, denn sie hatte nicht mit einer Lüge geantwortet. Und so bekam der Jüngling die Lügenprinzessin zur Frau und obendrein noch das halbe Königreich. Ungelogen.
Der standhafte Zinnsoldat. Ein Märchen aus Dänemark. Es waren einmal 25 Zinnsoldaten, die waren alle Brüder, denn sie waren aus einem alten, zinnernen Löffel gemacht worden. Das Gewehr hielten sie im Arm und das Gesicht geradeaus. Rot und blau, überaus herrlich war die Uniform. Das allererste, was sie in dieser Welt hörten, als der Deckel von der Schachtel genommen wurde, in der sie lagen, war das Wort »Zinnsoldaten«. Das rief ein kleiner Knabe und klatschte in die Hände. Er hatte sie erhalten, denn es war sein Geburtstag, und er stellte sie nun auf dem Tisch auf. Ein Soldat glich dem anderen, nur ein einziger war etwas anders. Er hatte nur ein Bein, denn er war zuletzt gegossen worden, und da war nicht mehr Zinn genug da. Doch stand er ebenso fest auf seinem einen Bein wie die anderen auf ihren zweien, und gerade er war es, der sich bemerkbar machte. Auf dem Tisch, auf dem sie aufgestellt wurden, stand viel anderes Spielzeug, aber das, was am meisten ins Auge fiel, war ein niedliches Märchenschloss aus Papier. Durch die kleinen Fenster konnte man in die Säle hineinsehen. Draußen vor dem Schloss standen kleine Bäume rings um einen kleinen Spiegel, der wie ein kleiner See aussehen sollte. Schwäne aus Wachs schwammen darauf und spiegelten sich. Das war alles niedlich. Aber das Niedlichste war ein kleines Mädchen, das mitten in der offenen Schlosstür stand. Sie war auch aus Papier ausgeschnitten. Sie hatte ein schönes Kleid an und trug ein kleines, schmales, blaues Band über den Schultern, gerade wie eine Schärpe. Mitten auf diesem Band saß ein glänzender Stern, genauso groß wie ihr Gesicht. Das kleine Mädchen streckte seine beiden Arme aus, denn es war eine Tänzerin. Und dann hob es das eine Bein so hoch empor, dass der Zinnsoldat es nicht sehen konnte, und deshalb glaubte er, dass die Tänzerin genau wie er nur ein Bein hatte. »Das wäre eine Frau für mich«, dachte er, »aber sie ist etwas vornehm. Sie wohnt in einem Schloss. Ich habe nur eine Schachtel, und da drin sind wir mit 25 Soldaten. Das ist kein Ort für sie. Doch ich muss versuchen, Bekanntschaft mit ihr zu machen.« Und dann legte er sich, solang er war, hinter eine Schnupftabaksdose, die auf dem Tisch stand. Da konnte er recht gut die kleine, feine Dame betrachten, die weiter auf nur einem Bein stand, ohne umzufallen. Als es Abend wurde, kamen all die anderen Zinnsoldaten in ihre Schachtel, und die Leute im Haus gingen zu Bett. Nun fing das Spielzeug an zu spielen. Die Zinnsoldaten rasselten in der Schachtel, denn sie wollten mit dabei sein, aber sie konnten den Deckel nicht aufbekommen. Der Nussknacker machte Purzelbäume, und die Kreide belustigte sich an der Tafel. Es war ein Lärm, dass der Kanarienvogel davon erwachte und anfing mitzusprechen, und zwar in Versen. Die beiden einzigen, die sich nicht von der Stelle bewegten, waren der Zinnsoldat und die Tänzerin. Sie hielt sich gerade auf der Zehenspitze und beide Arme ausgestreckt. Er war ebenso standhaft auf seinem einen Bein. Seine Augen wandte er keinen Augenblick von ihr weg. Nun schlug die Uhr 12 und klatsch, Da sprang der Deckel von der Schnupftabaksdose auf. Aber da war kein Tabak drin, nein, sondern ein kleiner schwarzer Kobold. Das war ein Kunststück.
Zinnsoldat, sagte der Kobold, halte deine Augen im Zaum.
Aber der Zinnsoldat tat, als ob er es nicht hörte.
Ja, warte nur bis morgen, sagte der Kobold.
Als es nun morgen wurde und die Kinder aufstanden, wurde der Zinnsoldat ans Fenster gestellt. Und war es nun der Kobold oder der Zugwind? Auf einmal flog das Fenster zu und der Soldat stürzte 3 Stockwerke tief hinunter. Das war ein schrecklicher Flug. Er streckte das Bein gerade in die Höhe und blieb auf der Helmspitze mit dem Bajonett abwärts zwischen den Pflastersteinen stecken. Das Dienstmädchen und der kleine Knabe liefen sofort auf die Straße hinunter, um zu suchen. Aber obwohl sie fast auf ihn draufgetreten waren, fanden sie ihn nicht wieder. Hätte der Zinnsoldat gerufen, »Hier bin ich«, so hätten sie ihn wohl gefunden. Aber er fand es nicht passend, laut zu schreien, weil er in Uniform war. Nun fing es an zu regnen. Die Tropfen fielen immer dichter. Es wurde ein ordentlicher Platzregen. Als der zu Ende war, kamen 2 Straßenjungen vorbei.
»Sieh mal«, sagte der eine, »da liegt ein Zinnsoldat. Der soll hinaus und segeln.«
Sie machten ein Boot aus einer Zeitung, setzten den Soldaten mitten hinein und nun segelte er den Rinnstein hinunter. Beide Knaben liefen nebenher und klatschten in die Hände. Was schlugen da für Wellen in dem Rinnstein und was für ein Strom war das? Ja, der Regen hatte aber auch geströmt. Das Papierboot schaukelte auf und nieder. Mitunter drehte es sich so geschwind, dass der Zinnsoldat bebte. Aber er blieb standhaft, verzog keine Miene, sah gerade aus und hielt das Gewehr im Arm. Mit einem Mal trieb das Boot unter eine lange Rinnsteinbrücke. Da wurde es so dunkel, als wäre er in seiner Schachtel. »Wohin mag ich nun kommen?« dachte er. »Ja, ja, das ist alles des Kobolds Schuld. Ach, säße doch das kleine Mädchen hier im Boot, dann könnte es meinetwegen noch einmal so dunkel sein.« Jetzt wurde die Strömung immer stärker und stärker. Der Zinnsoldat hörte auch einen brausenden Ton. Ein Wasserfall? Denkt nur, der Rinnstein stürzte, da wo die Brücke endete, in einen großen Kanal.
»Ah!«
hätte der Zinnsoldat am liebsten gerufen bei diesem erneuten Flug durch die Luft. Unten angekommen, schnurrte das Boot 3-4 Mal herum und war bis zum Rande mit Wasser gefüllt. Es musste sinken. Der Zinnsoldat stand bis zum Halse im Wasser, und tiefer sank das Boot, mehr und mehr löste das Papier sich auf. Nun ging er unter. Da dachte er an die kleine, niedliche Tänzerin, die er nie mehr zu Gesicht bekommen sollte. Nun ging das Papier in 2, und der Zinnsoldat stürzte hindurch, wurde aber augenblicklich von einem großen Fisch verschlungen. Wie war es dunkel da drin! Da war es noch schlimmer als unter der Rinnsteinbrücke. Und dann war es so eng. Aber der Zinnsoldat war standhaft und lag, solange er war, mit dem Gewehr im Arm. Der Fisch fuhr umher. Er machte die allerschrecklichsten Bewegungen. Endlich wurde er ganz still. Und dann wurde es hell. Das Licht schien ganz klar und jemand rief laut:
»Der Zinnsoldat!«
Der Fisch war gefangen worden, auf den Markt gebracht, verkauft und in die Küche hinaufgekommen, wo die Köchin ihn mit einem großen Messer aufschnitt. Sie nahm mit 2 Fingern den Soldaten und trug ihn in die Stube hinein, wo alle den merkwürdigen Mann sehen wollten, der im Magen eines Fisches herumgereist war. Aber der Zinnsoldat war gar nicht stolz. Sie stellten ihn auf den Tisch und siehe da, wie sonderbar kann es doch in der Welt zugehen. Der Zinnsoldat war in derselben Stube, in der er früher gewesen war. Er sah dieselben Kinder und das gleiche Spielzeug stand auf dem Tisch, das herrliche Schloss mit der niedlichen kleinen Tänzerin. Die hielt sich noch auf dem einen Bein und hatte das andere hoch in der Luft. Sie war auch standhaft. Das rührte den Zinnsoldaten. Er war nahe daran, Zinn zu weinen, aber es schickte sich nicht für einen Soldaten. Er sah sie an. Aber sie sagten gar nichts. Da nahm der eine der kleinen Knaben den Soldaten und warf ihn geradewegs in den Ofen, obwohl er gar keinen Grund dafür hatte. Es war sicher der Kobold in der Dose, der schuld daran war.
Der Zinnsoldat stand ganz beleuchtet da und fühlte eine Hitze, die schrecklich war. Aber ob sie von dem echten Feuer im Ofen oder von der Liebe herrührte, das wusste er nicht. Die Farben waren ganz von ihm abgegangen. Ob das auf der Reise geschehen oder ob der Kummer daran schuld war, konnte niemand sagen. Er sah das kleine Mädchen an. Sie blickte ihn an und er fühlte, dass er schmolz. Aber noch stand er standhaft mit dem Gewehr im Arm. Da ging eine Tür auf. Der Wind ergriff die Tänzerin und sie flog geradewegs in den Ofen zum Zinnsoldaten, loderte in Flammen auf und war verschwunden. Da schmolz der Zinnsoldat zu einem Klumpen. Und als man am folgenden Tag die Asche aus dem Ofen herausnahm, fand man den standhaften Zinnsoldaten als ein kleines Zinnherz. Und von der Tänzerin war nur noch der Stern da. Und der war kohlschwarz gebrannt.
Die Mühle, die auf dem Meeresgrunde malt. Ein Märchen aus Norwegen. Es waren einmal in uralter Zeit zwei Brüder. Der eine war reich und der andere war arm. Soweit, so gut. Als nun das Weihnachtsfest nahte, hatte der arme Bruder keinen Bissen Fleisch und auch kein Brot im Haus. Darum ging er zu seinem Bruder und bat ihn, um eine Kleinigkeit zu essen. Nun war es aber nicht das erste Mal, dass der reiche Bruder dem Armen etwas gegeben hatte, und er war nicht gerade besonders froh, als er den armen Kerl kommen sah. »Willst du tun, was ich dir sage?« sprach der Reiche. »So sollst du einen ganzen Schinken bekommen, so wie er im Rauch hängt.« »Ja, das wollte der Arme sehr gern und bedankte sich.« »Da hast du ihn«, sagte der Reiche und warf ihm den Schinken zu. »Und nun geh zur Hölle!« »Hab ich es versprochen, so muss ich es tun«, sagte der arme Bruder, nahm den Schinken und ging fort. Er wanderte den ganzen Tag, und als es dunkel wurde, sah er vor sich einen hellen Lichtschimmer. »Hier muss es sein«, dachte er. Etwas weiter im Wald stand ein alter Mann mit einem langen weißen Bart und hackte Holz.
»Wo willst du hin?«
»Ach, ich wollte nur zur Hölle gehen, aber ich weiß nicht, ob ich schon angekommen bin.«
»Ja, du bist hier ganz richtig«, sagte der alte Mann, »denn das hier ist die Hölle. Wenn du zu uns hineinkommst, dann werden sie dir wohl alle deinen Schinken abkaufen wollen, denn Schweinefleisch ist ein seltenes Gericht in der Hölle. Aber du sollst den Schinken für kein Geld der Welt verkaufen, sondern du sollst dafür die alte Handmühle verlangen, die hinter der Tür steht. Wenn du dann wieder herauskommst, will ich dir auch beibringen, wie du sie einstellen musst, denn die Mühle ist zu etwas ganz Besonderem gut, musst du wissen.«
Der Mann mit dem Schinken dankte für den guten Rat und klopfte beim Teufel an. Als er hineintrat, geschah es genau so, wie der Alte es ihm gesagt hatte. Alle Teufel, groß und klein, kamen um ihn herum, und der eine überbot immer den anderen und wollte auch den Rauchschinken haben.
»Es war eigentlich meine Absicht, ihn an Heiligabend mit meiner Frau zu verschmausen, aber weil ihr alle so erpicht darauf seid, will ich ihn euch überlassen. Aber ich verkaufe ihn für keinen anderen Preis als für die alte Handmühle, die da hinter der Tür steht.«
Die wollte der Teufel aber nicht gern herausrücken, und er handelte und feilschte mit dem armen Mann. Der aber blieb auch hartnäckig, und so musste ihm denn der Teufel die Mühle überlassen, wenn er den Schinken haben wollte. Als der arme Mann nun wieder aus der Hölle herausgekommen war, fragte er den alten Holzhauer, wie er denn die Mühle einstellen müsse, und als der es ihm erklärt hatte, bedankte er sich und machte sich wieder auf den Heimweg. Aber seltsam, wie sehr er sich auch beeilte, er kam nicht früher als nachts um 12 zu Hause an.
»Aber wo um alles in der Welt bist du denn die ganze Zeit gewesen?«
sagte seine Frau, als er eintrat.
»Ich hab hier gesessen und gewartet von einer Stunde zur anderen.«
»Ach, ich konnte nicht früher zurückkommen, denn ich hatte ein Geschäft zu erledigen und musste einen weiten Weg machen. Aber nun sollst du mal sehen, was ich uns mitgebracht habe.« Er stellte die Mühle auf den Tisch und ließ sie mahlen. Erst Lichter, dann ein Tischtuch und danach Essen und Bier und alles, was zu einem guten Weihnachtsschmaus gehört. Was auch immer er der Mühle befahl, sie malte es. Seine Frau konnte das alles gar nicht begreifen und wollte unbedingt wissen, woher der Mann die Mühle bekommen hatte. Aber damit wollte er nicht heraus.
Es kann ganz einerlei sein, woher ich sie habe, Frau. Du siehst, dass die Mühle gut ist, und das ist genug.
Er malte auch am nächsten Tag Essen und Trinken und alles, was gut schmeckt, für das ganze Weihnachtsfest. Am dritten Tag bat er sogar seine Freunde zu sich, denn er wollte ihnen einen Gaumenschmaus bieten. Auch der reiche Bruder kam vorbei. Und als der sah, was da alles zum Essen bereitstand, lief es ihm heiß und kalt über die Haut, weil er seinem Bruder eigentlich gar nichts gönnte. Er konnte sich das auch überhaupt nicht erklären.
Am Weihnachtsabend war er doch noch so bettelarm, dass er zu mir kam und mich um eine Kleinigkeit bat. Und nun auf einmal lässt er Sachen auffahren, als wenn er Graf oder König geworden wäre.
Deshalb fragte er seinen Bruder: »Wo zum ewigen Satan hast du all den Reichtum herbekommen?«
»Hinter der Tür«, sagte der, denn er hatte keine Lust, ihm zu berichten.
Erst gegen Abend, als der ehemals arme Bruder ein wenig betrunken war, konnte er es nicht länger für sich behalten und kam mit der Mühle zum Vorschein.
»Da siehst du das Ding, das mir all den Reichtum gebracht hat«, sagte er und ließ die Mühle mal dieses, mal jenes malen.
Als sein reicher Bruder das sah, wollte er ihm die Mühle gerne abkaufen, aber er wollte das erst nicht. Er ging hin und her, und dann stand das Geschäft. Die Mühle sollte für 300 Taler den Besitzer wechseln. Aber bis zum Heumonat, das handelte der arme Bruder für sich heraus, wollte er sie noch behalten. Denn er dachte sich, hab ich sie noch so lange, kann ich mir Essen damit mahlen für manches liebe Jahr. In dieser Zeit wurde die Mühle, wie man sich denken kann, nicht rostig. Sie war ständig in Betrieb. Und als der Heumonat herankam, erhielt der Bruder sie. Aber der andere hatte ihm nicht gesagt, wie er sie einstellen musste. Es war Abend, als der Reiche die Mühle nach Hause brachte. Und am Morgen sagte er zu seiner Frau, sie sollte mit ins Feld gehen und das Heu hinter den Helfern kehren. Er wolle derweilen das Mittagessen vorbereiten. Als es nun so gegen Mittag war, stellte er die Mühle auf den Küchentisch.
»Mal Hering und Milchsuppe!«
Und tatsächlich, die Mühle fing an zu mahlen. Hering und Milchsuppe. Erst alle Schüsseln und Teller voll und bald so viel, dass die ganze Küche damit bedeckt war. Der Mann stellte und drehte die Mühle, aber die Mühle hörte nicht auf zu mahlen. Und zuletzt stand die Milchsuppe schon so hoch, dass der Mann kurz davor war zu ertrinken. Nun riss er die Stubentür auf, aber es dauerte nicht lange, da hatte die Mühle auch die Stube vollgemalt und nur mit knapper Not konnte der Mann noch die Türklinke in der Flut von lauter Milchsuppe greifen. Als er nun die Tür aufgemacht hatte, stürzte er hinaus ins Freie und Hering und Milchsuppe kamen hinter ihm her, dass der ganze Hof und das Feld davon überströmt waren. Die Frau, die das Heu auf dem Felde kehrte, wunderte sich, dass ihr Mann sie noch immer nicht zum Mittagessen gerufen hatte.
»Wir wollen nur nach Hause gehen«, sagte sie zu den Helfern, »denn ich kann mir vorstellen, dass mein Mann mit der Milchsuppe nicht allein fertig wird und ich muss ihm sicher helfen.«
Sie machten sich also auf und gingen nach Hause. Als sie aber über den Berg kamen, schwamm ihnen Hering und Milchsuppe und Brot entgegen, alles durcheinander, und der Mann lief immer voran.
»Nehmt euch in Acht, dass ihr nicht in meinem Mittagessen ersauft!«
Und damit rannte er an ihnen vorbei, als wäre der Teufel hinter ihm her, und er lief geradewegs hinüber zu seinem Bruder, den wollte er bitten, die Mühle wieder zurückzunehmen.
»Denn malt sie noch eine Stunde weiter, so geht das ganze Dorf in lauter Hering und Milchsuppe unter.«
Der listige Bruder aber wollte die Mühle nur zurücknehmen, wenn der reiche Bruder ihm noch einmal 300 Taler extra bezahlte. Der Reiche wusste keinen anderen Rat und rückte mit dem Geld heraus. So kann's gehen. Nun hatte der Arme sowohl Geld als auch die Mühle, und da dauerte es gar nicht lange, da hatte er sich ein Haus gebaut, weit prächtiger als das, in dem sein Bruder wohnte. Mit der Mühle malte er so viel Gold zusammen, dass er die Wände mit lauter Goldplatten bekleiden konnte, und das Haus lag so nah am Strand, dass man den Glanz davon schon von weitem auf dem Meer sehen konnte. Alle, die vorbeisegelten, hielten dort an, um den reichen Mann in dem goldenen Haus zu besuchen und die wunderbare Mühle zu sehen, denn davon erzählte man sich weit und breit. Einmal kam auch ein Kapitän dort vorbei, der wollte ebenfalls die Mühle sehen. Und als er sie gesehen hatte, fragte er, ob sie auch Salz mahlen könne.
»Ja, Salz kann sie auch mahlen.« »Dann will ich sie dir abkaufen, möge sie kosten, was sie wolle. Denn habe ich die Mühle, dann brauche ich nicht immer so weit übers wilde Meer zu segeln, um Salz zu holen.«
Der Kapitän ließ nicht locker und bat so inständig, dass er sie schließlich für viele tausend Taler kaufen konnte. Der Kapitän hatte es so eilig, dass er nicht einmal fragte, wie er die Mühle stellen musste. Er ging schnell auf sein Schiff und stieß von Land. Mitten auf dem Meer nahm er seine Mühle in die Hand.
»Mahlsalz, dass es eine Pracht ist!«
Da fing die Mühle an und mahlte Salz, dass es knisterte und sprühte. Als der Kapitän sein Schiff voll hatte, wollte er die Mühle abstellen. Aber wie er sie auch einstellte und drehte, die Mühle mahlte immer weiter. Und der Salzhaufen wuchs höher und immer höher. Und zuletzt versank das ganze Schiff im Meer. Da steht nun die Mühle auf dem Meeresgrund und mahlt noch bis zum heutigen Tag. Und daher kommt es, dass das Meerwasser salzig ist. Das Schneeglöckchen, ein Märchen aus Dänemark. Es war Winterszeit, die Luft war kalt, der Wind scharf, aber zu Hause war es warm und gut. Zu Hause lag die Blume im Garten, sie lag in ihrer Zwiebel unter der Erde und Schnee. Eines Tages fiel Regen. Die Tropfen drangen durch die Schneedecke in die Erde hinab, berührten die Blumenzwiebel und erzählten von der Lichtwelt über ihnen. Bald drang auch der Sonnenstrahl fein und bohrend durch den Schnee bis zur Blumenzwiebel in der Erde.
»Herein«, sagte die Blume.
»Das kann ich nicht«, antwortete der Sonnenstrahl. »Ich bin nicht stark genug, um aufzumachen. Ich bekomme erst im Sommer Kraft.«
»Wann ist es Sommer?«
fragte die Blume, und das wiederholte sie, so oft ein neuer Sonnenstrahl hinabkam. Aber es war noch weit bis zur Sommerzeit. Noch lag der Schnee, und das Wasser gefror zu Eis, jede Nacht von Neuem.
»Wie lange das doch dauert, wie lange!« sagte die Blume. »Ich fühle ein Kribbeln und Krabbeln, ich muss mich recken, ich muss mich strecken, ich muss aufschließen, ich muss hinaus!« Dem Sommer einen guten Morgen zunicken. Och, das wird eine glückselige Zeit.
Und die Blume reckte sich und streckte sich drinnen gegen die dünne Schale, die das Wasser von außen weich gemacht hatte, die der Schnee und die Erde gewärmt und in die der Sonnenstrahl hineingestrahlt hatte. Sie schoss aus dem Schnee empor mit einer weißgrünen Knospe auf dem grünen Stängel, mit schmalen, dicken Blättern, die sie gleichzeitig beschützen wollten. Der Schnee war kalt, aber vom Licht durchleuchtet, dazu so leicht zu durchbrechen. Hier traf der Sonnenstrahl die Blume mit viel stärkerer Macht als zuvor.
»Willkommen, willkommen«, sang und klang jeder Strahl,
und die Blume erhob sich über den Schnee in die Welt des Lichtes hinaus. Die Sonnenstrahlen streichelten und küssten sie, bis sie sich ganz öffnete, weiß wie Schnee und mit grünen Streifen geputzt. Sie beugte ihr Haupt in Freude und Bescheidenheit.
»Liebliche Blume«, sang der Sonnenstrahl, »wie frisch und leuchtend du bist. Du läutest den Sommer ein, den schönen Sommer über Land und Stadt. Aller Schnee soll schmelzen, der kalte Wind wird fortgejagt, wir werden gebieten, alles wird grünen. Und dann bekommst du Gesellschaft, Flieder und Goldregen und zuletzt die Rosen. Aber du bist die Erste, so fein und leuchtend.«
Das war eine große Freude. Es war, als würde die Luft singen und klingen und die Lichtstrahlen in ihre Blätter und Stängel dringen. Da stand sie, fein und leicht zerbrechlich und doch so kräftig in ihrer jungen Schönheit. Sie stand in weißem Gewand mit grünen Bändern und freute sich auf den Sommer. Aber es war noch immer viel Zeit bis zur Sommerzeit. Wolken verbargen die Sonne, scharfe Winde fegten über sie hinweg.
»Du bist ein bisschen zu zeitig gekommen«, sagten Wind und Wetter. »Wir haben noch die Macht, die bekommst du zu fühlen, und du musst dich damit abfinden. Du hättest zu Hause bleiben und nicht ausgehen sollen. Dazu ist noch nicht die Zeit.«
Es war schneidend kalt. Die Tage, die nun kamen, brachten nicht einen einzigen Sonnenstrahl. Es war ein Wetter, um in Stücke zu frieren, besonders für eine so zarte kleine Blume. aber sie trug mehr Stärke in sich, als sie selber wusste. Freude und Glauben an den Sommer machten sie stark. Er musste ja kommen. Er war ihr von ihrer tiefen Sehnsucht verkündet und von dem warmen Sonnenlicht bestätigt worden. So stand sie voller Hoffnung in ihrer weißen Pracht, in dem weißen Schnee und beugte ihr Köpfchen, wenn die Schneeflocken herabfielen, während die eisigen Winde über sie dahinfuhren.
»Du brichst entzwei«, sagten die Winde. »Verwelke, erfriere. Was willst du hier draußen? Die Sonnenstrahlen haben dich hereingelegt, du Sommernarr!« »Sommernarr«, schallte es durch den kalten Morgen, denn Sommernarr heißt im Dänischen das Schneeglöckchen.
Sommernarr jubelten ein paar Kinder, die in den Garten hinabkamen.
»Da steht einer, so lieblich, so schön, der Erste, der Einzige!«
Und die Worte taten der Blume so gut, es waren Worte wie warme Sonnenstrahlen. Die Blume fühlte in ihrer Freude nicht einmal, dass sie gepflückt wurde. Sie lag in einer Kinderhand, wurde von einem Kindermund geküsst und hinein in die warme Stube gebracht, von milden Augen angeschaut, ins Wasser gestellt. So stärkend, so belebend. Die Blume glaubte, dass sie mit einem Male mitten in den Sommer hineingekommen war. Die Tochter des Hauses sagte, »Es soll mein Sommernarr sein.« Dann nahm sie die feine Blume, legte sie in ein duftendes Stück Papier, auf dem Verse geschrieben standen. Verse über die Blume, die mit Sommernarr anfingen und mit Sommernarr endeten. Nun wurde alles in den Umschlag gelegt. Die Blume lag darin und es war dunkel um sie herum. Dunkel wie damals, als die noch in der Zwiebel lag. So ging die Blume auf Reise, lag im Postsack, wurde gedrückt und gestoßen. Das war nicht behaglich. Aber es nahm ein Ende. Die Reise war vorbei, der Brief wurde geöffnet und von dem lieben Freund des Mädchens gelesen. Er war so erfreut, dass er die Blume küsste, und dann wurde sie mit den Versen zusammen in einen Schubkasten gelegt, in dem noch mehr solcher schönen Briefe lagen, aber alle ohne Blume. Sie war die erste, die einzige, so wie die Sonnenstrahlen sie genannt hatten, und darüber nachzudenken war schön. Die Blume durfte auch lange nachdenken. Sie dachte, während der Sommer verging und dann der lange Winter. Und als es wieder Sommer war, wurde sie wieder herausgenommen. Aber da war der junge Mann gar nicht froh. Er fasste das Papier hart an und warf die Verse hin, dass die Blume zu Boden fiel. Flach gepresst und trocken war sie ja, aber deshalb hätte er sie doch nicht auf den Boden werfen müssen. Doch dort lag sie besser als im Feuer, wo die Verse und Briefe aufloderten. Was war geschehen? Was so oft geschieht. Die Blume hatte ihn in die Irre geführt. Das Mädchen hatte ihm nicht mehr geschrieben. Sie hatte sich einen anderen Freund im schönen Sommer erkoren. Am Morgen schien die Sonne auf den flachgedrückten kleinen Sommernarren herab, der aussah, als sei er auf den Boden gemalt. Ein Mädchen, das die Stube ausfegte, hob ihn auf und legte ihn in eins der Bücher auf dem Tisch, weil sie glaubte, dass er dort herausgefallen war. Und die Blume lag wieder zwischen Versen. Gedruckten Versen, und die sind viel vornehmer als die geschriebenen. So vergingen Jahre. Das Buch stand auf dem Bücherbrett. Nun wurde es hervorgeholt, geöffnet und gelesen. Es war ein gutes Buch, Verse und Lieder, die es wert sind, gekannt zu werden. Und der Mann, der das Buch las, blätterte ein weiteres Blatt um.
»Da liegt ja eine Blume, ein Sommernarr.« »Es hat wohl seine Bedeutung, dass er gerade hierher gelegt worden ist.« »Ja, du liegst als Zeichen hier im Buch, kleiner Sommernarr.«
Und so wurde das Schneeglöckchen wieder ins Buch gelegt und fühlte sich beehrt und erfreut, dass es als Zeichen von Bedeutung im Buch liegen bleiben sollte. Das war das Märchen vom Schneeglöckchen, dem Sommernarren. Die Springer, ein Märchen aus Dänemark. Der Floh, der Grashüpfer und die Springgans wollten einmal sehen, wer von ihnen am höchsten springen konnte, und deshalb luden sie alle Welt und alle, die sonst noch kommen wollten, ein, um der Pracht zuzuschauen. Es waren drei ordentliche Springer, die sich da in der Stube zusammengefunden hatten.
Der, der am höchsten springt, soll meine Tochter haben, sagte der König. Denn es wäre gar zu kleinlich, wenn diese Personen für nichts und wieder nichts springen sollten.
Der Floh kam zuerst dran. Er hatte gute Umgangsformen und grüßte nach allen Seiten, denn er hatte Fräuleinblut in den Adern und war gewohnt, mit Menschen umzugehen. Und das macht viel aus. Nun kam der Grashüpfer. Der war freilich bedeutend dicker, aber er sah trotzdem ganz gut aus und war in einer grünen Uniform, die ihm angeboren war. Außerdem behauptete er, aus sehr alter Familie in Ägypten zu stammen, und er sagte, auch hierzulande sei er hochgeschätzt. Denn er sei gerade vom Felde in ein Kartenhaus gesetzt worden, das 3 Etagen hätte, die sämtlich aus Kartenblättern zusammengesetzt wären und immer die bunte Seite nach innen kehrten. Alle beide, der Floh und der Grashüpfer, schlugen also gehörig die Trommel für ihren eigenen Wert und bewiesen, dass sie für eine Prinzessin eine gute Partie seien. Die Springgans sagte gar nichts, aber man sagte ihr nach, dass sie umso mehr denke, den ganzen Tag mache sie sich schlaue Gedanken. Und als der Hofhund nun an ihr geschnüffelt hatte, meinte er, dass die Springgans aus guter Familie sein müsse. Der alte Ratsherr, der 3 Orden für Stillschweigen bekommen hatte, behauptete, er wisse mit Sicherheit, dass die Gans sehr begabt sei. Man könne an ihrem Rücken erkennen, ob es einen milden oder strengen Winter gäbe, und das könne man nicht einmal an dem Rücken des Mannes erkennen, der den Kalender schreibe. Nun war der Sprung an der Reihe. Der Floh sprang so hoch, dass es niemand sehen konnte, und da behaupteten alle, dass er gar nicht gesprungen wäre. Aber das war elende Verleumdung. Der Grashüpfer sprang nur halb so hoch, aber er sprang dem König gerade ins Gesicht, und da meinte dieser, das sei unappetitlich. Die Springgans stand lange still und überlegte, so dass man zu guter Letzt glaubte, dass sie überhaupt nicht springen könne.
»Wenn ihr nur nicht übel geworden ist«, sagte der Hofhund und beschnüffelte sie wieder.
Rutsch! Da sprang sie mit einem kleinen, schiefen Sprung der Prinzessin in den Schoß, die auf einem niedrigen, goldenen Schemel saß. Da sagte der König,
»Der höchste Sprung ist der zu meiner Tochter empor, denn dieser Einfall zeugt von höchster Feinheit. Aber es gehört eben Kopf dazu, und den hat die Springgans bewiesen. Sie hat keine Grütze im Kopf.«
Und da bekam die Springgans die Prinzessin zur Frau.
»Ich bin doch am höchsten gesprungen«, gab der Floh beleidigt von sich. »Aber es ist ja einerlei. Lass sie nur das Gänsegerippe mit Stock und Pechdraht nehmen. Ich spring zwar am höchsten, aber es gehört anscheinend Leibesumfang in dieser Welt dazu, um gesehen zu werden.«
Und dann ging der Floh in fremden Kriegsdienst, wo er dem Hörensagen nach erschlagen wurde. Der Grashüpfer setzte sich draußen in den Graben und dachte darüber nach, wie ungerecht es eigentlich in der Welt zugehe. Und er sagte auch,
»Ein Körper gehört dazu! Ein Körper gehört dazu!«
Und dann sang er sein eigenes trübseliges Lied weiter, aus dem wir die Geschichte erfuhren, die gut und gern eine Lüge sein könnte, auch wenn sie in Büchern steht und weltweit zu hören ist.
Des Kaisers neue Kleider. Ein Märchen aus Dänemark. Vor vielen Jahren lebte ein Kaiser, der so ungeheuer großen Wert auf neue Kleider legte, dass er all sein Geld dafür ausgab, um recht herausgeputzt zu sein. Er kümmerte sich nicht um seine Soldaten, kümmerte sich nicht ums Theater und er liebte es nicht, in den Wald zu fahren, außer um seine neuen Kleider zu zeigen. Er hatte für jede Stunde des Tages einen Rock. Und wenn man bei einem König oft sagte, »Oh, der ist gerade in einer gar wichtigen Besprechung«, so sagte man hier immer, »Der Kaiser ist in der Garderobe und nicht zu sprechen.« In der großen Stadt, in der er wohnte, ging es sehr munter zu. An jedem Tag kamen viele Fremde an, und eines Tages kamen auch 2 Betrüger. Die gaben sich als Weber aus und sagten, dass sie die schönsten Stoffe, die man sich denken könne, zu weben verstanden. Die Farben und Muster seien nicht nur ungewöhnlich schön, nein, die Kleider, die aus den Stoffen genäht würden, sollten auch die wunderbare Eigenschaft besitzen, dass sie für jeden Menschen unsichtbar seien, der ein Taugenichts und unverzeihlich dumm sei.
»Das wären ja prächtige Kleider«, dachte der Kaiser, Wenn ich solche hätte, könnte ich ja dahinter kommen, welche Männer in meinem Reich zu dem Amt, das sie haben, taugen. Ja, ich könnte die Klugen von den Dummen unterscheiden. Ah, der Stoff muss sogleich für mich gewebt werden.«
Der Kaiser gab den beiden Betrügern viel Handgeld, damit sie ihre Arbeit sofort beginnen konnten. Sie stellten auch zwei Webstühle auf, taten, als würden sie arbeiten, aber sie taten nicht das Geringste. Trotzdem verlangten sie die feinste Seide und das prächtigste Gold, das steckten sie einfach in ihre eigene Tasche und arbeiteten an den leeren Webstühlen bis spät in die Nacht hinein.
»Nun möchte ich doch wissen, wie weit sie sind«,
dachte der Kaiser. Aber es war ihm etwas mulmig zumute, wenn er daran dachte, dass jeder, der dumm war oder nicht für sein wichtiges Amt im Kaiserreich taugte, seine Kleider überhaupt nicht sehen würde. Er glaubte zwar, dass er für sich selbst nichts zu fürchten brauche, aber er wollte doch erst mal einen anderen vorschicken. Alle Menschen in der ganzen Stadt wussten von der besonderen Kraft dieser sonderbaren Kleider und alle waren begierig zu sehen, wie schlecht oder dumm ihr Nachbar war.
»Ich will meinen alten, ehrlichen Minister zu den Webern senden«,
dachte der Kaiser.
»Er kann es am besten beurteilen, was es mit dem zauberhaften Stoff auf sich hat. Denn der Minister hat Verstand, und keiner versieht sein Amt besser als er.«
Nun ging der alte, gute Minister in den Saal hinein, wo die zwei Betrüger saßen und an den leeren Webstühlen arbeiteten.
»O je«,
dachte der alte Minister und riss die Augen auf.
»Ich kann ja gar nichts erblicken.«
Aber das sagte er nicht. Beide Betrüger baten ihn, näher zu treten und fragten, ob es nicht ein hübsches Muster und schöne Farben seien. Dann zeigten sie auf den leeren Stuhl, und der arme alte Minister hatte noch immer die Augen weit aufgerissen, aber er konnte beim besten Willen nichts sehen, denn es war nichts da.
»Herr Jemine«,
dachte er,
»sollte ich dumm sein? Das habe ich eigentlich nie geglaubt, aber sei's drum, das darf kein Mensch wissen. Nein, es geht nicht an, dass ich erzähle, ich könnte den Stoff nicht sehen.«
»Nun, Sie sagen nichts dazu?«
fragte der eine von den Webern.
»Oh ja, es ist niedlich, ganz allerliebsten«,
antwortete der alte Minister und sah durch seine Brille.
»Dieses Muster und diese Farben. Ja, ich werde dem Kaiser sagen, dass es mir sehr gut gefällt.«
»Nun, das freut uns«, sagten beide Weber.
Und darauf benannten sie die Farben mit Namen und erklärten das seltsame Muster. Der alte Minister merkte sich alles gut, damit er alles haarklein dem Kaiser erzählen konnte. Und das tat er auch. Nun verlangten die Betrüger mehr Geld, mehr Seide und mehr Gold zum Weben. Sie steckten alles in ihre eigenen Taschen. Auf den Webstuhl aber kam kein einziger Faden, aber sie fuhren fort, wie bisher an den leeren Webstühlen zu arbeiten. Der Kaiser schickte bald wieder einen tüchtigen Staatsmann zu ihnen, um zu sehen, wie es voranging und ob die Kleider bald fertig waren. Es ging dem Gesandten aber genauso wie dem tüchtigen Minister, der zuerst bei den Webersleuten war. Er guckte und guckte, weil aber außer dem Webstuhl nichts da war, konnte er auch nichts sehen.
»Ist das nicht ein ganz besonders prächtiges und hübsches Stück Stoff?«
fragten die beiden Betrüger und zeigten und erklärten das prächtige Muster, das gar nicht da war.
»Dumm bin ich nicht«, dachte der Mann. »Es ist also mein gutes Amt, zu dem ich nicht tauge. Das wäre seltsam genug, aber das muss man sich nicht anmerken lassen.«
Daher lobte er den Stoff, den er überhaupt nicht sehen konnte, und er versicherte den beiden Schlitzohren seine Freude über die schönen Farben und das herrliche Muster mit dem Kaiser zu teilen.
»Ja, es ist alles ganz allerliebst«,
sagte er später zum Kaiser. Alle Menschen in der Stadt sprachen von dem prächtigen Stoff, aus dem des Kaisers neue Kleider geschneidert werden sollten. Nun wollte der Kaiser es selbst sehen, während der Stoff noch auf dem Webstuhl war. Mit einer ganzen Schar auserwählter Männer, unter denen auch die beiden ehrlichen Staatsmänner waren, die schon früher da gewesen waren, ging er zu den beiden listigen Betrügern, die nun aus allen Kräften webten, aber ohne Faser oder Faden.
»Ja, ist das nicht prächtig?«
»Ja, nicht wahr?«
sagten die beiden ehrlichen Staatsmänner.
Wollen Eure Majestät genauer hinsehen? Das Muster, die Farben.
Wunderbar, nicht wahr?
Und dann zeigten sie auf den leeren Webstuhl, denn sie glaubten, dass die anderen den Stoff ganz bestimmt sehen konnten.
Was?
Dachte der Kaiser.
Ich sehe ja gar nichts. Das ist ja schrecklich, schrecklich. Bin ich etwa dumm? Tauge ich nicht dazu, Kaiser zu sein? Das wäre das Schlimmste, was mir passieren könnte.
Dann holte er tief Luft und machte ein sehr erfreutes Gesicht.
Oh, es ist sehr hübsch. Ja, es hat meinen allerhöchsten Beifall.
Und er nickte zufrieden und betrachtete den leeren Webstuhl. Er wollte auf keinen Fall zugeben, dass er nicht sehen konnte. Das ganze Gefolge, was er mit dabei hatte, sah und sah, aber es bekam nicht mehr zu sehen als alle anderen, und doch gaben sie dem Kaiser recht.
»Oh ja, das ist hübsch!«
Und sie rieten ihm, diese neuen prächtigen Kleider das erste Mal bei dem großen Fest, das gerade bevorstand, zu tragen.
»Oh, es ist herrlich, niedlich, ganz ausgezeichnet«,
ging es von Mund zu Mund, und man schien allseits hocherfreut darüber zu sein. Der Kaiser verlieh jedem der beiden Betrüger ein Ritterkreuz, um es in das Knopfloch zu hängen, und den Titel »Kaiserlicher Hofweber«. Die ganze Nacht vor dem Festtag waren die Betrüger wach und hatten 16 Lichter angezündet, damit man sie auch recht gut bei ihrer Arbeit beobachten konnte. Die Leute konnten sehen, dass sie stark beschäftigt waren, des Kaisers neue Kleider fertig zu machen. Sie taten, als ob sie den gewebten Stoff aus dem Webstuhl nähmen. Sie schnitten in die Luft mit großen Scheren, sie nähten mit Nähnadeln ohne Fahrten und sagten zuletzt, »Sieh, nun sind die Kleider fertig.«
»Fertig.«
Der Kaiser mit seinen vornehmsten Beamten kam selbst, und beide Betrüger hoben den einen Arm in die Höhe, gerade als ob sie etwas hielten, und sagten,
»Seht, hier sind die Beinkleider. Hier ist das Kleid, hier ist der Mantel«,
und so weiter.
»Es ist so leicht wie Spinnweben, man könnte glauben, man habe nichts am Körper. Aber das ist gerade die Schönheit dabei.«
»Ja, ja,
ja«,
sagten alle Beamten, aber sie konnten nichts sehen, denn es war nichts da. Die Betrüger wurden jetzt ganz vornehm.
»Belieben Eure Kaiserliche Majestät, Ihre alten Kleider abzulegen, so wollen wir Ihnen die neuen hier vor dem großen Spiegel anziehen.«
Der Kaiser legte seine Kleider ab, und die Betrüger taten so, als würden sie ihm ein jedes Stück der neuen Kleider anziehen. Und der Kaiser spielte mit, wendete und drehte sich vor dem Spiegel.
»Ei, wie gut Sie kleiden, wie herrlich Sie sitzen«,
sagten alle.
»Welches Muster! Und die Farben!
Das ist ein kostbarer Anzug.« Nun klopfte der Oberzeremonienmeister auf den Boden.
»Draußen stehen Sie mit dem Thronhimmel, der über unserer Majestät getragen werden soll.«
Der Kaiser war hoch erfreut.
»Ja, gern. Seht, ich bin ja fertig. Sitzt es nicht gut?«
Und dann wendete er sich nochmals dem Spiegel zu, denn es sollte so aussehen, als ob er seine Kleider noch einmal mit Begeisterung betrachtete. So ging der Kaiser unter dem prächtigen Thronhimmel, und alle Menschen auf der Straße und in den Fenstern sprachen,
»Wie sind des Kaisers neue Kleider unvergleichlich! Welche Schleppe er am Kleide hat! Wie schön sie sitzt, ne?«
Keiner wollte es sich anmerken lassen, dass er nichts sah, denn dann hätte er ja sein Amt oder seinen Beruf verloren, oder alle hätten gesagt, wie dumm er doch wäre. Keine Kleider des Kaisers hatten solches Glück ausgelöst wie diese.
»Aber er hat ja gar nichts an«,
sagte plötzlich ein kleines Kind.
»Hört die Stimme der Unschuld«,
sagte der Vater, und einer zischte dem anderen zu, was das Kind gerade gerufen hatte.
»Aber er hat ja gar nichts an«,
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 rief zuletzt das ganze Volk. Das erschreckte den Kaiser, denn das Volk schien recht zu haben. Der Kaiser aber dachte bei sich,
»Nun, das muss ich aushalten.«
Ja, das konnte nur ihm gelingen, sogar als nackter Kaiser die teuersten Kleider zu tragen.
Der schlaue Polizist. Ein Märchen aus Japan. Der frühere Kaiser von Korea hatte sich eine Geheimpolizei eingerichtet, die für Ruhe und Ordnung in der Stadt sorgen musste und Räubereien und Diebstahl verhindern sollte. Aber wie das oft so ist, die Verbrechen wollten kein Ende nehmen und der Kaiser war recht ärgerlich. Er ließ den Obersten der Polizei zu sich kommen und machte ihm Vorwürfe. Der Oberste aber verteidigte seine Leute und sagte, sie seien alle tüchtig und geschickt. Da meinte der Kaiser, nur derjenige sei ein geschickter Polizist, der alle Schliche und Listen der Diebe kennt und solche auch selbst anwenden kann. Er werde die Polizisten auf die Probe stellen. Sie sollen sich alle am nächsten Morgen im Palast einfinden. Als am Morgen die Polizisten alle in der Vorhalle des Palastes versammelt waren, erschien der Kaiser. In der Hand hielt er einen seidenen Beutel. Diesen Beutel füllte der Kaiser mit Gold und ließ ihn mitten an der Decke der Halle aufhängen, so hoch, dass ihn niemand mit der Hand erreichen konnte. Dann sagte der Kaiser, »Hier hängt der Beutel mit Gold. Er bleibt 3 Tage lang hängen. Eine Wache wird stets dabei sein. Gelingt es einem von euch, diesen Beutel binnen der 3 Tage zu entfernen, ohne dass es jemand bemerkt, so gehört ihm der Beutel samt Inhalt, und ihr alle sollt weiter in meinen Diensten bleiben. Gelingt aber keinem von euch die Aufgabe, so jage ich euch alle fort.« Da war allgemeines Kopfschütteln, und tief betrübt gingen die Polizisten heim, denn es schien unmöglich zu sein, den Beutel zu entfernen, weil der Kaiser eine Wache von 4 Mann aufgestellt hatte, die den Beutel Tag und Nacht bewachen musste. So kam der 3. Tag heran. Der Beutel aber hing noch unberührt an der Decke, und die Polizisten erwarteten ihre Entlassung. Da meldete sich zum Erstaunen aller einer der jüngsten Leute und erklärte, er wolle es versuchen, aber er müsse noch mindestens 2 Tage Zeit haben. Er wurde zum Kaiser geführt. Dieser lachte den jungen Kerl aus und sagte, »Auch wenn ich dir 10 Wochen Zeit gebe, das Kunststück gelingt dir doch nicht.« »Das mag stimmen«, erwiderte dieser, »und ich glaube selbst, dass nur ein Wunder uns helfen kann, aber vielleicht tritt ein solches Wunder in den 2 Tagen ein.« Dem Kaiser gefiel diese kecke Antwort. »Gut, so soll es sein. Diese 2 Tage will ich dir noch gewähren«, entschied er. Der junge Polizist betrachtete den Beutel in der Halle ganz genau und prägte sich alles ein. Dann eilte er nach Hause und fertigte einen Beutel, der ganz genauso aussah, nur war er nicht mit Gold, sondern mit kleinen Steinchen gefüllt. Am 2. Tag nahm er diesen Beutel, steckte ihn in den Ärmel seiner Jacke und ließ sich beim Kaiser melden. Dieser empfing ihn und fragte, ob das Wunder schon geschehen sei. Der Polizist bat den Kaiser, sich den Beutel noch einmal ansehen zu dürfen. Dieser genehmigte das und ging selbst mit in die Halle, wo der Beutel noch immer hing, bewacht von 4 Soldaten. Nachdem er sich den Beutel ein Weilchen von allen Seiten angesehen hatte, fragte er, ob es gestattet sei, den Beutel in die Hand zu nehmen. Auch das genehmigte der Kaiser. Der Polizist holte eine Bank, stellte sich darauf und nahm den Beutel vom Haken, sah ihn sich wieder an und steckte ihn in den Ärmel, indem er sagte, »Auf diese Weise würde es gehen.« Der Kaiser lachte. »Ja, so würde es gehen, das ist aber nicht erlaubt. Der Beutel soll weggenommen werden, ohne dass es jemand weiß. Häng ihn also wieder schön an die Decke und gib zu, dass auch du ihn nicht stehlen kannst.« Der Polizist machte nur zum Schein ein sehr trauriges Gesicht, zog seufzend den Beutel wieder hervor und hängte ihn auf. Er hatte aber nicht den Beutel mit dem Gold genommen, sondern ihn im Ärmel mit dem von ihm vorbereiteten und mit Stein gefüllten Beutel vertauscht und diesen aufgehangen, während er den echten Beutel im Ärmel behielt und sich mit diesem entfernte. Dem Kaiser versprach er zum Schluss noch, er hoffe, bis zum nächsten Morgen doch noch das Kunststück ausführen zu können. Der Kaiser ließ daher für diese Nacht die Wache verdoppeln. Auch musste die Halle so hell erleuchtet werden, dass der Beutel jederzeit zu sehen war. Der nächste Tag kam und auf Befehl des Kaisers mussten sich alle Polizisten in der Halle versammeln, um, wie der Kaiser es beabsichtigte, für immer aus dem Polizeidienst entlassen zu werden. Der Kaiser sprach die Polizisten auch recht unfreundlich an und wandte sich schließlich an den jungen Polizisten und fragte höhnisch, »Na, ist denn noch ein Wunder geschehen?« »Ich glaube ja.« »Unglaublich!
Du bist total verrückt oder unverschämt frech. Glaubst du, du kannst mich, den Kaiser, auf den Arm nehmen? Meinst du, ich kann nicht sehen? Da hängt doch der Beutel.
Ja, ich sehe auch, dass dort ein Beutel hängt. Ob es aber der richtige ist, möchte ich bezweifeln.
Das war dem Kaiser zu viel.
Wache! Holt den Beutel herunter und bringt ihn her!
Der Beutel wurde abgenommen und dem Kaiser gebracht. Der öffnete ihn und machte ein ganz verwundertes Gesicht, als er nur Steine in dem Beutel fand und erst beim genaueren Sehen erkannte, dass es gar nicht der frühere Beutel war.
»Du verrückter Kerl! Wie hast du das fertiggebracht?«
Der junge Polizist erzählte dem Kaiser, wie er einen gleichen Beutel angefertigt und diesen dann in seiner Gegenwart vertauscht hatte.
»Du bist ein verdammt schlauer Bursche«, lobte ihn der Kaiser. »Und da du mir der Klügste von allen zu sein scheinst, sollst du deren Oberster sein. Und ich will sie nicht entlassen. Sorge dafür, dass deine Leute ihre Pflicht tun und dir nacheifern.«
Und so geschah es. Die weiße Füchsin. Ein Märchen aus Japan. Vor vielen Jahren jagte einmal im Wald von Shimoda der Sohn eines Fürsten. Er hatte das seltene Glück, eine schneeweiße Füchsin zu fangen. Er wollte das Tier töten, aber Yasuna, der Sohn eines Tempelaufsehers, der sich an der Jagd beteiligte, bat darum, ihm die Füchsin zu schenken. Denn Yasuna wusste, dass solche Füchse mit weißem Fell Zauberkräfte besitzen, mehrere tausend Jahre alt werden und sich in jede beliebige Gestalt verwandeln können. Aber der Sohn des Fürsten wollte das schöne Fell des Tieres für sich haben. Er schlug Yasuna die Bitte ab und befahl seinen Leuten, die Füchsin zu töten. Yasuna aber nahm die Füchsin mit Gewalt an sich, indem er mit den Jägern kämpfte. Und obwohl er aus vielen Wunden blutete, konnte er doch mit dem Tier flüchten. Nachdem er eine Weile gelaufen war, brach er erschöpft zusammen. Er musste die Füchsin loslassen, die schnell im Wald verschwand. Seltsamerweise kam plötzlich seine Verlobte Kusunoba daher, die ihm seine Wunden verband und ihn nach Hause geleitete. Yasuna war erstaunt, seine Verlobte bei sich zu sehen, die er eigentlich bei ihren Eltern vermutete, die in der Kumamoto-Provinz weit entfernt von Shimoda wohnten. Deshalb fragte er sie, wie es komme, dass sie sich jetzt hier befinde und ihn im Wald gefunden habe. Kusunoba aber antwortete: »Frag mich nicht jetzt. Noch ist es nicht Zeit, dir das zu erklären. Ist es an der Zeit, so wirst du alles erfahren.« Damit beruhigte sich Yasuna, der glücklich war, seine Braut bei sich zu haben. Er zögerte nicht lange, sondern feierte einige Tage darauf die Hochzeit mit ihr. Einige Jahre lebten beide glücklich und zufrieden, und ein süßer Knabe, den Kusunoba ihm geschenkt hatte, verschönte ihr Glück. Diesem Knaben hatten sie den Namen Dokyo gegeben. Eines Tages war Yasuna im Wald gewesen und kehrte erst spät abends zurück. Als er vor seinem Haus ankam, war er nicht wenig überrascht, vor der Tür seine Schwiegereltern mit seiner Frau stehen zu sehen, die sich dort lebhaft unterhielten. Er trat näher, begrüßte sie und fragte, warum sie nicht ins Haus gingen, sondern vor der Tür ständen. Sein Schwiegervater aber fuhr ihn zornig an, was das heißen solle, dass er sich die ganzen Jahre lang nicht um seine Braut gekümmert habe und jetzt mit einer anderen Frau zusammenlebe. Yasuna wusste nicht, was er dazu sagen sollte und war noch mehr verwundert, als auch seine Braut ihm die gleichen Vorwürfe machte. Er öffnete kurzerhand die Tür des Hauses und bat alle einzutreten. »Wir können uns da drin weiter darüber unterhalten, was eure Vorwürfe bedeuten sollen. Hier auf der Straße ist nicht der Ort dazu«, sagte er und wollte vorangehen, wich aber zurück, denn im Zimmer saß seine Frau und nähte. Hier draußen stand aber auch seine Frau, die behauptete, noch nicht seine Frau zu sein, sondern nur seine Verlobte. Wer war die Richtige, wer die falsche Kusunoba? Er schloss nun ganz lautlos die Tür, trat zurück und sagte zu seinen Schwiegereltern: »Wartet hier einen Augenblick, ich komme gleich zurück.« Dann trat er in sein Haus, begrüßte seine Frau und sagte ihr: »Deine Eltern sind gekommen. Rüste dich, sie zu empfangen. In einer Stunde sind wir wieder hier.« Nachdem die Frau zugesagt hatte, alles aufs Beste vorzubereiten, ging Yasuna zu den Schwiegereltern zurück und bat sie, mit ihm einen Spaziergang zu machen. Nach einer Stunde würde er sie in sein Haus führen. Auf dem Weg erzählten ihm die Schwiegereltern, dass das bei ihnen befindliche Mädchen tatsächlich ihre Tochter Kusunoa, seine Braut sei, und dass diese untröstlich darüber wäre, dass Yasuna in der langen Zeit nichts habe von sich hören lassen. Deshalb hätten sie gemeinsam die weite Reise auf sich genommen. Yasuna wiederum erzählte von seinem Abenteuer mit der weißen Füchsin und von seiner glücklichen Ehe. Bei diesem Gespräch war die Stunde schnell vergangen. Alle kehrten zurück und gingen ins Haus. Aber es war keine Frau zu sehen. Nur das Kind lag auf seinem Lager und weinte, jubelte aber der Kusunoa zu, die den Knaben auf den Arm nahm und mit ihm scherzte. Dann erzählte der Knabe ihr einen sonderbaren Traum, den er gehabt hatte, und fragte, was er bedeute. Er sagte zu Kusunoa: »Vorhin, als ich schlief, sagtest du zu mir, dass du gar kein Mensch, sondern eine verzauberte Füchsin seist. Der Vater habe dir einmal das Leben gerettet, und deshalb hättest du menschliche Gestalt angenommen und seist ihm in Gestalt seiner Braut erschienen, um ihm zu danken. Jetzt sei aber die wirkliche Braut gekommen, und damit sei der Zauber vorbei. Ich solle dies dem Vater erzählen, und ich soll brav und gut werden und auch bleiben. Ein dummer Traum, nicht wahr?« Alle sahen sich erstaunt an. War doch jetzt das Rätsel geklärt. Die wirkliche Kusunoa blieb nun im Haus als rechtmäßige Gattin Yasunas und erzog den kleinen Dokyo zu einem tüchtigen Menschen, der klug und tapfer wurde. Von der weißen Füchsin hat man aber nie wieder etwas gehört. Der bedächtige Reiher. Ein Märchen aus Japan. Ein Reiher spazierte am frühen Morgen im Teich auf und ab. Er hatte Hunger und suchte sich Beute. Da sah er plötzlich einen zierlichen Aal, der sich durch das klare Wasser schlängelte. Auch ein munteres Fischlein kam herbeigeschwommen, und zu guter Letzt hüpfte ein Frosch auf ein großes Lotusblatt und stimmte seinen Morgengesang an.
»Hei«, dachte der Reiher, »das ist eine reiche Beute. Aber welchen von den dreien nehme ich zuerst?«
Nachdenkend neigte er seinen Kopf. Aber während er überlegte, hatten die drei Tiere ihren gefährlichen Feind erblickt. Der Frosch war mit einem Satz im Wasser verschwunden. Das Fischlein tauchte schnell unter und schwamm davon, und der Aal verkroch sich im tiefsten Schlamm. Da stand nun der Reiher, als er sich endlich entschieden hatte, wieder einsam und allein im Teich. Die sichere Beute war verschwunden, und neue wollte sich nicht zeigen. Er steht noch heute nachdenklich im Teich und wartet noch immer. So geht es allen, die zu bedächtig sind und die beim langen Überlegen ganz das Handeln vergessen.
Der Elefant und der Hahn. Ein afrikanisches Märchen. Eines Tages forderten der Elefant und der Hahn einander zum Wettstreit auf. Sie wollten herausfinden, wer von ihnen am gefräßigsten war. Als sie sich am vereinbarten Ort getroffen hatten, machten sie sich sofort ans Werk. Gegen Mittag legte sich der Elefant gesättigt nieder und versank im Schlaf. Nach einigen Stunden wachte er auf und bemerkte zu seinem großen Verwundern den Hahn, wie er immer noch unter dem Gras scharrte und pickte. Auch der Elefant begann wieder zu fressen, und erneut gesättigt zog er sich zurück, indem er mit weiter wachsendem Staunen dem Hahn zusah, wie er Nahrung zu sich nahm. Als sich die Sonne zum Untergang wendete, beeilte sich der Hahn, sich auf den Rücken des Elefanten zu setzen, der sich mittlerweile hingelegt hatte. Kurze Zeit verstrich, da fühlte der Elefant Stiche auf seinem Rücken.
»Was machst du da, du stachliger Hahn?«
»Nichts. Ich ernähre mich von Insekten, die ich in den Borsten deiner Haut finde.«
Entsetzt über eine derart ausdauernde Gefräßigkeit erhob sich der Elefant und suchte wie ein Narr das Weite. Und seit diesem Tage flieht der Elefant immer sofort, wenn er das Krähen des Hahnes hört.